ARD Sounds.
Die Zahl der Hitzetoten steigt weiter und auch heute wird es wieder richtig heiß.
Viele Unfälle mit E-Scootern können Fahrsicherheitstrainings helfen.
Und für den guten Zweck, Extremschwimmerin schwimmt 200 Kilometer durch Main und Rhein.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen am Freitag. Heute ist der 14. August. Uli Spinnrad und Moritz Zacho starten mit euch 15 Minuten in den Tag.
Schönen guten Tag.
Ja, wir greifen heute, wo es schon wieder so heiß in Deutschland wird, nochmal ein Thema auf, über das wir bisher noch nicht so richtig im Detail gesprochen haben, nämlich die Zahl der Hitzetoten in diesem Jahr, also Menschen, die infolge von Hitze gestorben sind. Ich finde, wenn man jung und gesund ist, nimmt man diese Zahl vom Robert-Koch-Institut ja irgendwie so hin, aber weil jeder in seiner Familie ältere und vorher kranke Menschen hat, haben wir gedacht, das Thema ist doch für die meisten relevant.
Das RKI hat gerade neue Zahlen zu den Hitzetoten in diesem Jahr veröffentlicht. Im Zeitraum Anfang April bis Anfang August hat die Hitze zu 12.500 Todesfällen geführt. Damit sind in diesem Jahr deutlich mehr Menschen infolge von Hitze gestorben als sonst. Bisher lag die höchste Zahl nämlich bei 9.400, also knapp 3.000 weniger. Die ist 2018 erreicht worden. Das sind dieses Jahr also nochmal deutlich mehr. Die meisten sind auch in der letzten Juniwoche gestorben. Wir erinnern uns alle, da war es vielerorts in Deutschland über 40 Grad.
Ja, vielleicht habt ihr schon gemerkt, wir sprechen von hitzebedingten Toten und von Menschen, die infolge von Hitze gestorben sind. Das hängt damit zusammen, dass die Hitze oft nicht allein verantwortlich für den Tod war, sondern meist zusätzlichen Stress einfach für den Menschen bedeutet hat, die sowieso schon Herz-Kreislauf oder nierenkrank waren oder Menschen, die älter sind. Die meisten Hitzetode gab es nämlich in der Altersgruppe ab 85 Jahren. Und diese Menschen hätten vermutlich noch länger gelebt, wenn sie diese Hitzetage besser verkraftet hätten. Das sagt Jörg Schmid und der ist Notarzt in München.
Das sind Menschenleben und da geht es um jedes Einzelne. Und die hätten trotzdem noch weitere 5, 6, 10 Jahre gesunde oder Lebenserwartungen, ein schönes Leben vielleicht gehabt.
Also viele von denen sind infolge von Hitze gestorben und hatten jetzt keinen direkten Hitzschlag, der als Ursache auch in dem Totenschein dann festgehalten wurde. Damit das RKI aber trotzdem so eine Statistik führen kann, rechnet das Institut jede Woche neu aus, wie viele Menschen an Hitzetagen gestorben sind und gleicht das dann mit der Zahl der Toten aus Wochen in vergangenen Jahren ab, als die Temperatur unter 20 Grad lag. Und wenn die Zahl der Toten dann auffällig hoch ist, zählen die sozusagen zusätzlich Verstorbenen als Hitzetote. Dazu nochmal der Notarzt Jörg Schmid.
Wir sehen eben auch, dass in die Wohnungen, in die wir reinkommen, dass die heiß sind, dass die Menschen dort verdursten, vertrocknen, wenn sie es aus Gründen des Alters oder Vorerkrankungen nicht mehr schaffen, genug zu trinken, sich selber abzukühlen und dann der Körper irgendwann in die Knie geht.
Richtig traurig. Deswegen fordern unter anderem die Bundesärztekammer und viele weitere europäische Gesundheitsorganisationen und Umweltverbände, dass Deutschland und die EU mehr machen, was den Hitzeschutz angeht.
Und das eine große Forderung zum Beispiel, dass die extreme Hitze erstmal auch als ernsthafte Gesundheitsgefahr anerkannt wird, als Grundlage sozusagen.
Ja, zu möglichen Maßnahmen gehört dann zum Beispiel Pflegeeinrichtungen besser auf Hitzetage vorzubereiten, aber auch Kindergärten und Schulen. Ein Problem sind oft auch Krankenhäuser, weil es darin dann keine Klimaanlage gibt. Und das merkt auch Constanze Schwarz, wenn sie als leitende Ärztin in der Notaufnahme der Sana-Klinik Borna in Sachsen arbeitet.
Aber wir haben eigentlich nur für technisch wichtige Bereiche Klimaanlagen. Ansonsten sind die Häuser, dieses Haus ist von 1954, da hat noch keiner an eine Klimaanlage gedacht. Wir müssten nachrüsten.
Ja, eine Klinik ist natürlich selbst verantwortlich für so einen Fall, aber Hitzeschutz insgesamt ist bisher immer noch fast ausschließlich Ländersache.
Der Bundesumweltminister Carsten Schneider hätte es deswegen auch gerne, dass sich der Bund darum kümmert und ja den Hut aufbekommt. Dafür müsste aber das Grundgesetz geändert werden und Klimaanpassung müsste dann als Gemeinschaftsaufgabe festgelegt werden, damit der Bund auch Geld für Klimaanlagen oder so zuschießen kann. Der Minister will dazu bald einen Vorschlag vorlegen.
Unsere Kurznachrichten.
Hitze und Trockenheit führen zu immer mehr Waldbränden, auch bei uns in Deutschland. Es brennt gerade einfach an vielen Orten, unter anderem im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen, in Ottweiler im Saarland, im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt und in Bärenkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz. Und da waren auch schon Explosionen zu hören. Das liegt wahrscheinlich an Weltkriegsmunition, die da noch im Boden liegt.
Apropos Boden, der Bauernverband rechnet damit, dass die Ernte deutlich niedriger ausfällt, vielleicht sogar es Totalausfälle gibt. Die Ernte könnte vor allem bei Weizen und Raps unterdurchschnittlich werden. Besonders im Süden Deutschlands sieht es wegen der Trockenheit kritisch aus.
Ja, und das war irgendwie zu erwarten. Nach der Sonnenfinsternis am Mittwochabend melden Augenärzte und Kliniken viele neue Patientinnen und Patienten, die offenbar ohne oder mit falschen Schutzbrillen in die Sonne geguckt haben. Die haben jetzt Sehstörungen, Kopfschmerzen oder Schwindel. Das sind so die typischen Symptome. Im besten Fall verschwindet das nach einer Zeit wieder. Aber wenn die Netzhaut richtig geschädigt wurde, dann können die Probleme auch bleiben.
Und bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham in England hat das deutsche Team zweimal Gold geholt. Gestern, Gesa Krause ist zum dritten Mal Europameisterin über 3000 Meter Hindernis geworden. Und Leo Neugebauer hat im Zehnkampf Gold gewonnen. Niklas Kaul hat sich direkt hinter ihm die Silbermedaille geschnappt. Also Doppelsieg beim Zehnkampf für Deutschland.
Ich muss mal erzählen, ich habe Gesa Krause mal getroffen auf einem Event. Da wusste ich noch nicht, dass Gesa Krause Gesa Krause ist. Und meinte, und was machen Sie hier?
auf einem Sportevent?
Ja,
sehr gut,
ein
Moritz.
Peinlich.
Herzlichen Glückwunsch. Ich laufe hier.
Genau.
Ganz anderes Thema. Wir müssen nämlich jetzt mal über E-Scooter reden. Mal wieder, haben wir schon häufiger getan, aber egal wie man die Dinger findet, ob gut oder schlecht, nervig oder super praktisch, es ist Fakt, es werden immer mehr. Das zeigen aktuelle Zahlen vom Versicherungsverband GdV.
Der Verband hat so konkrete Zahlen, weil jeder E-Scooter in Deutschland versichert werden muss. Das ist eine Pflicht. Letztes Jahr waren es 1,66 Millionen E-Scooter. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Wenn man das mit 2024 vergleicht, dann sind es über 300.000 mehr. Und im Vergleich zu 2022, also nur 3 Jahre, hat sich die Zahl sogar verdoppelt. Übrigens kommt dieser Anstieg nur durch private Scooter zustande. Die Leihgeräte, die sind sogar weniger geworden.
Mehr E-Scooter auf deutschen Straßen führen, wenig überraschend, auch zu mehr Unfällen. Da gibt es seit Jahren immer einen Anstieg. Hier auch mal nur ein Vergleich von Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Von 2021 bis letztes Jahr hat sich die Zahl der Unfälle fast verdreifacht. Und leider Gottes ist es auch so, dass es bei Unfällen mit E-Scootern oft nicht bei Schürfwunden oder Knochenbrüchen bleibt.
Es gibt eine aktuelle Studie aus Großbritannien, die zeigt, E-Scooter-Fahrer ziehen sich bei Unfällen deutlich häufiger Verletzungen der inneren Organe und auch am Kopf zu als Motorrad- oder Radfahrer. Und dass Kopfverletzungen ja der absolute Worst Case sind, das brauchen wir ja nicht zu erzählen.
Nee, und die Gründe dafür sind vielfältig. Erstens machen E-Scooter-Fahrer mehr Fehler, sagen Unfallforscher, also falsche Straßenseite, Gehweg nutzen oder auch betrunken fahren. Und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, Helme sieht man auch eher selten auf E-Scootern. Paris hat jetzt gerade eine Helmpflicht für E-Scooterfahrer eingeführt. Leihscooter gibt es da schon länger gar nicht mehr. Die hat Paris ganz verboten. Aber wer privat noch einen fährt, der muss jetzt in der Stadt einen Helm tragen.
Ja, mit solchen Pflichten tun wir uns in Deutschland ja traditionell immer so ein bisschen schwer.
Ja.
Obwohl die Zahlen ja eine eindeutige Sprache sprechen und wir ja eigentlich jeden Tag von schweren E-Scooter-Fällen in Deutschland lesen. Deshalb bleiben da eigentlich nur Aufklärungen über die Gefahren und Fahrtraining. Weil es sind ja nicht immer die Fahrer selbst schuld, wenn was passiert. Es sind dann ja auch häufig einfach die Autofahrer und dann als E-Scooter bist du halt der schwächere Verkehrsteilnehmer.
Genau, gestern erst wieder der Klassiker hier bei mir in Mönchengladbach. Ein E-Scooter-Fahrer ist von einem rechtsabbiegenden Transporter übersehen worden und angefahren worden und wurde schwer verletzt.
In Galdorf in Baden-Württemberg ist gerade erst ein 14-Jähriger nach einem Unfall mit einem E-Scooter gestorben.
Ganz ähnlich wie in Mönchengladbach im Juni. Ein 14-Jähriger ist da gegen eine Litfaßsäule gefahren, gestürzt und auch dann später im Krankenhaus gestorben. Es gibt wegen solcher Unfälle Trainings für Jugendliche in Mönchengladbach, unter anderem in Mönchengladbach, in anderen Städten natürlich auch. Letztes Jahr gab es das hier bei mir in Gladbach schon und jetzt wieder.
Das heißt Slalomfahren, Notbremsungen, wie stehe ich auf dem E-Scooter. Wir haben über den toten Winkel gesprochen, wir haben über die Dooring-Unfälle gesprochen. Das heißt, was mache ich oder warum muss ich Abstand halten zu den Autos, weil ja jederzeit eine Türe von einem Autofahrer, von einem Beifahrer oder Autofahrer selbst aufgemacht werden kann.
Das war Harald Pitzen von der Polizei Mönchengladbach, der die Trainings mit diesen Jugendlichen macht. Ich habe mit ihm mal darüber gesprochen, warum die Polizei das für notwendig hält und wie die Jugendlichen das eigentlich finden. Und da hat er mir erzählt, dass sich die Zahl der Unfälle auch in Mönchengladbach innerhalb eines Jahres quasi verdoppelt hat. Und auf meine zweite Frage hat er das hier gesagt.
Ich habe am Anfang die Frage in die Runde gestellt, wer denn freiwillig hier ist. Da war eine junge Dame aus Gladbach, die war freiwillig da. Alle anderen sind von ihren Eltern mehr oder weniger genötigt worden, zu diesem Seminar zu kommen.
Eine von 21 war freiwillig da. Mhm. Das ist ja kein so guter Schnitt. Naja, bringen tut es aber natürlich trotzdem was, wenn sie da sind, ob jetzt freiwillig oder nicht. Viele der Jugendlichen haben danach ja auch gesagt, dass sie sich nach dem Training sicherer auf dem E-Scooter gefühlt haben.
Genau, und das zählt ja am Ende. Übrigens hat mir Harald Pitzen auch erzählt, dass er ja auch Verkehrserziehung an den weiterführenden Schulen macht. Und da sieht er inzwischen in den Fuhrparks der Schulhöfe, so hat er das genannt, auch geschätzt 60% Fahrräder und schon 40% E-Scooter. Also auch diese Beobachtung zeigt ja, dass es immer mehr werden. Fährst du auch manchmal mit dem E-Scooter? Oder?
Also erstmal gehöre ich zu diesen ganzen Leuten, die sich tierisch darüber aufregen, wenn die E-Scooter auf den ganzen Gehwegen rumfliegen.
Zu Recht.
Und ja, ich stelle die nämlich immer schön säuberlich an den Rand. Und ja, ab und zu fahre ich mal. Macht auch Spaß, muss ich sagen. Aber auch nur, wenn ich mein Fahrrad nicht da habe.
Okay. Du? Ja, ich bin zweimal in meinem Leben gefahren und boah, weiß ich nicht, ich kann mich damit nicht so richtig anfreunden. Ich bleibe ehrlich gesagt lieber beim Fahrrad und da trage ich dann auch einen Helm, weil ich mag mein Leben irgendwie ganz doll.
Helm tragen immer eine gute Idee, absolut. Ja, wir haben in den vergangenen Wochen häufiger über die niedrigen Pegelstände in unseren Flüssen in Deutschland gesprochen. Wegen der Hitze ohne Regen haben Schiffe teilweise echte Probleme zu fahren. Aber für die Extremschwimmerin Nathalie Pohl ist offenbar noch genug Wasser da.
Ja, das ist wirklich krass, was die da gerade macht. Gerade für jemanden wie mich, der kein großer Schwimmer ist. Nathalie Pohl schwimmt innerhalb von nur 4 Tagen einfach mal 200 Kilometer durch den Main und durch den Rhein von Frankfurt nach Köln. Heute Mittag soll sie dann an ihrem Endziel in Köln ankommen. Und das hier hat sie gestern Morgen gesagt, bevor sie wieder ins Wasser gehüpft und weitergeschwommen ist.
Tag 3. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Start. Langsam merke ich tatsächlich echt ein bisschen meine Arme hier so, Beine auch schon ein bisschen. Und ein bisschen habe ich es heute auch im Magen gemerkt, aber es ist noch alles soweit. Okay, ich kann weiter schwimmen. Und ich freue mich riesig drauf. Gleich geht's los. Da vorne ist schon der Start und dann werde ich wieder ins Wasser gehen.
Also in Frankfurt am Main ist sie das erste Mal ins Wasser gestiegen und nach Kostheim geschwommen. Von da ging es dann weiter nach Bingen am Rhein, dann nach Koblenz und von da geht's oder ging's heute Morgen Richtung Köln, je nachdem, wann ihr unseren Podcast hört. Und warum macht Nathalie Pohl das? Einmal, weil sie gerne schwimmt, schätze ich mal. Und sie will darauf aufmerksam machen, wie wichtig es einfach ist, dass Kinder schwimmen lernen. Und deswegen sammelt sie auch Geld für Schwimmkurse ein auf ihrem Trip jetzt.
Und damit Nathalie das überhaupt machen durfte, braucht sie eine Sondergenehmigung, ein Sicherheitskonzept und auch mehrere Begleitboote, weil der Main und der Rhein sind als Flüsse natürlich gefährlich. Erzählen wir auch immer wieder in den Nachrichten. Die DLRG und die Wasserschutzpolizei warnen immer wieder davor, daran zu schwimmen, weil wegen der Strömungen Menschen untergehen und auch sterben. In allen Flüssen und Seen in Deutschland sind in diesem Jahr bisher mindestens 261 Menschen ertrunken. Das sind jetzt schon 15 mehr als im gesamten letzten Jahr.
Ja, wenn man also in Rhein oder Main steigt, sollte man wirklich Schwimmprofi wie Nathalie sein, um sich das zuzutrauen und ja vor allem auch schon als Kind schwimmen lernen. Erst vor kurzem gab es neue Zahlen aus Schleswig-Holstein. Laut der Landesregierung konnte jedes vierte Kind am Ende der 6. Klasse nicht so richtig schwimmen, nicht sicher schwimmen, sagt man. Oft sind aber nicht die Kinder selber schuld, sondern es fehlen einfach die Möglichkeiten, weil Schwimmbäder sanierungsbedürftig sind oder weil die Schwimmkurse restlos ausgebucht sind, weil eben noch so viele nach den Corona-Jahren ihre Schwimmabzeichen nachholen wollen.
Und weil es viel zu wenige Schwimmmeister gibt, das gehört auch dazu. Und nochmal zurück zu Nathalie, die ist 31 und in ihrer Karriere hat sie schon so einige Herausforderungen angenommen. Sie ist zum Beispiel auch die erste Deutsche, die die Ocean 7 absolviert hat. Das sind 7 Freiwasserstrecken auf der ganzen Welt. Dazu gehört zum Beispiel der Ärmelkanal zwischen England und Frankreich oder auch die Straße von Gibraltar zwischen Marokko und Spanien. Die Strecken sind zwischen 14 und 44 Kilometer lang. Also mal abgesehen von den Herausforderungen im offenen Meer ist das ja auch schon eine heftige Strecke. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie man das machen kann.
Nee, also mit dem Fahrrad würde ich das ja vielleicht auch noch schaffen, ne? Aber schwimmen, ich bin nämlich auch nicht so der Schwimmer. Nee, auf gar keinen Fall. Deswegen ganz großen Respekt, Nathalie.
Voll Respekt. So, in meiner Grundschulzeit vor knapp 30 Jahren ist das auch schon her, waren Pokémon-Karten ja schon mal super begehrt. Ich war zwar nie so richtig drin in diesem Game, aber viele meiner Freunde. Im Moment sind die Karten auch wieder super präsent, 30 Jahre später irgendwie merkwürdig. Aber auf den Schulhöfen sieht man das wieder. Meine Nachbarjungs, die haben auch ihre Ordner fein säuberlich sortiert, tauschen fleißig hin und her. Und dass diese Karten tatsächlich auch einen Wert haben können, einen monetären Wert, das zeigt ein Fall aus Frankreich.
Da sind Unbekannte gerade in ein Geschäft eingebrochen und haben Pokémon-Karten im Wert von 80.000 Euro geklaut. Einen ähnlichen Fall gab es da vor 2 Jahren auch schon mal. Da wurden die Täter aber erwischt und zu Haftstrafen verurteilt. Pokémon-Karten, Wahnsinn. Ist auf jeden Fall echt heftig, was diese Dinger wert sind, habe ich noch gedacht. Ja, vielleicht guckt man dann doch nochmal in seiner eigenen Schublade nach, ob man dann nicht vielleicht doch hier oder da nochmal eine Karte findet. Weißt du, was ich bei dem Zusammenhang auch noch gedacht habe?
Bei welchem? Generell Karten oder was?
Ja, genau. Also ich hab gedacht, wenn man die sammelt, ne, und ich habe jetzt ja zur Fußball-WM auch mal wieder Sticker gekauft, dann gibt's eigentlich kaum einen besseren Job, als Lehrer zu sein.
Stimmt.
Weißt du warum? Da kannst du ja mit allen auf dem Schulhof tauschen.
Genau. Oder wenn die Schüler sich nicht benehmen und quatschen, als Strafe sagen, so, ich kassiere jetzt seine Karten ein und dann gibst du vielleicht nicht alle zurück. Das wäre aber auch kriminell. Das wollen wir natürlich nicht. Dazu wollen wir nicht aufrufen. Wir wünschen euch aber allen ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne und passt bei der Hitze auf euch auf.
Definitiv schönes Wochenende. Montag hören wir uns dann wieder, dann zusammen mit Annika.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.